So, bevor es heute mit dem Podcast startet, liebe Freunde, möchte ich euch die warme und ehrliche Empfehlung geben. Holt euch, so schnell es irgendwie geht, euer Ticket für das Founder Summit 2019. So, die Entrepreneur University geht in die nächste Runde, in Runde 4 genauer gesagt. Und es wird alles bigger and better. Unter diesem Motto wird das Founder Summit 2019 stattfinden und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das wird. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein flacher Marketing-Spruch sein, nein, ganz im Gegenteil. Ihr wisst, Promise Low, Deliver High ist eins unserer Mottos hier intern im Unternehmen und das werden wir definitiv halten. Das heißt, selbst egal, wie krass wir irgendwie dieses Event hier schon irgendwie lobpreisen, es wird krasser sein, als du es dir jemals vorstellen kannst. Warum? Da kommen über 5000 verrückte, gleichgesinnte, junge Unternehmer, Menschen, die mehr aus sich machen wollen, die sich für Unternehmertum, Startup und Persönlichkeitsentwicklung interessieren und irgendwie die Creme de la Creme der Speaker-Szene. Die besten deutschen Speaker, Trainer und Coaches, TV-Gesichter, Bekannte, die du kennst, bekannte Influencer werden vor Ort sein, Star-Unternehmer, international bekannte Headline-Speaker werden kommen, also macht euch da auf was gefasst. Wir haben die verschiedenen Themenbühnen, wir haben die Center Stage, wir haben die Pitch Arena, wir haben ein geiles Abschlusskonzert am Samstagabend. Am 27. und 28. April findet das Ganze statt im Rhein-Main-Kongress-Center in Wiesbaden in der Nähe von Frankfurt. Leute, ich schwör's euch, das wird ein Event, was ihr so schnell nicht mehr vergessen werdet. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der dort ist. Deswegen holt euch so schnell es geht euer Ticket. Nehmt am besten noch ein paar Freunde mit, denn es gibt wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange diese Tickets. Ja, es sind über 5000 und ja, es gibt auch noch einige Tickets, aber das wird nicht mehr ganz so lange bleiben. Deswegen holt euch euer Ticket. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, der da am Start ist. Tickets und Infos zum Event gibt es auf www.entrepreneur-university.de. Ich wiederhole es nochmal, www.entrepreneur-university.de. Das Ganze findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß beim Hören der Podcast-Folge. Wir sehen uns beim Founder Summit. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei den ganzen Podcast-Folgen und einfach eine erfolgreiche, gute Zeit. Haut rein, bis bald. Wir sehen uns auf dem Founder Summit. Ciao, ciao.
Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. Is something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und schön, dass du heute wieder reinhörst. Und ja, heute haben wir jemanden im Podcast, dessen Namen wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen. Aber sein Produkt und seine Firma, die er aufgebaut hatte, die dürften wahrscheinlich fast jeder hier kennen. Wir haben nämlich die Ehre, heute mit Peter Kowalski zu sprechen, dem Founder von Bionade. Und ja, Peter Kowalski ist Braumeister und hat mit seiner Familie in den 90ern ein Produkt entwickelt, an das damals niemand so wirklich glauben wollte. Ein gebrautes und natürliches Erfrischungsgetränk. Und ja, so wie das ist im Unternehmertum, nach unzähligen Rückschlägen und jeder Menge Schweißvergießen, wurde Bionade schließlich zum Kultgetränk. Ich glaube, das können wir alle hier unterschreiben. Fast jeder dürfte das kennen. Und ja, von der Umweltorganisation WWF Deutschland und von der Zeitschrift Capital wurde Kowalski sogar im Jahr 2007 zum Ökomanager des Jahres gewählt. Und auch der Medienkonzern Axel Springer AG ehrte ihn als Mittelständler des Jahres. Große Auszeichnung, ein großes Intro für einen großen Unternehmer und ich fühle mich echt geehrt, heute mit Peter sprechen zu dürfen. Deswegen, Peter, schön, dass du in der Show bist. Ja, und ja, bist du ready und hast du Bock?
Ja, hallo Robin, ich fühle mich auch sehr geehrt und ich habe richtig Bock und ich bin ready.
Sehr, sehr, sehr gut.
Und vielen Dank für das tolle Intro.
Ja, das hast du definitiv verdient. Ich freue mich wirklich, seit wirklich Tagen, schon seit feststeht, dass wir dieses Interview machen dürfen, echt auf diesen Podcast. Kann mich erinnern, Mareike hat das, glaube ich, mit einem Mitarbeiter von dir organisiert. Ja. Und ja, hier freuen sich alle schon auf den Gründer von Bionade bei uns im Podcast. Okay. Ich bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Aber bevor wir so zu aktuellen Projekten kommen, Erzähl uns oder erzähl genau das dann auch gleich und erzähl uns vielleicht vorher so ein bisschen was zu deiner Origin Story. Also wie ist das alles entstanden? Ihr habt es ja, soweit ich weiß, das darf ich vorwegnehmen, auch verkauft, Bionade. Und was machst du heute? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mit in die Story reinnehmen.
Okay, also ich soll ich in der Reihenfolge antworten? Oder?
Wie du willst, aber ja, macht Sinn, ja.
Ja, also Bionade war die Idee unserer ganzen Familie. Wir hatten in der Rhön, das liegt am letzten Zipfel von Bayern, das nennt man Unterfranken, hatten wir eine kleine Brauerei und diese Brauerei lief immer schlechter, weil immer weniger regionales Bier da getrunken wurde. Und aus diesem Grund haben wir uns Gedanken gemacht, was man in einer Brauerei noch machen kann, was eine Zukunft hat. Und zwar im Sinne von, ja, in Existenzen oder in Jahrzehnten gedacht, dass man sagt, man kann sehr, sehr lange davon leben. Ne? Mhm. Das war so die Idee. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die Leute immer weniger Bier trinken, dann gehen wir jetzt mal auf ein Segment, was immer mehr wächst, nämlich die alkoholfreien Getränke. Und haben beschlossen, dass wir mit unserer Ausbildung, wir sind alle Braumeister, und mit dem Verständnis eines Braumeisters, nämlich dass man aus natürlichen Rohstoffen ein gesunderes, sauberes Produkt macht, mit diesem Verständnis gehen wir jetzt mal hin und entwickeln sowas wie eine Limo nach dem Reinheitsgebot. Das war so die Grundidee von Bionade. Und weil wir da in der Rhön doch sehr einsam sind, weil in dem ganzen Landkreis nur 40.000 Einwohner wohnen, war die Idee eigentlich, dass wir das in unserer Brauerei entwickeln und dann als so eine Art Franchise-Konzept oder Lizenzmodell regional großen privaten Brauereien zur Verfügung stellen. Also wir wollten, wir wollten diese Idee eigentlich nie selber machen, weil der Markt bei uns dafür viel zu dünn ist. Und wir mit unseren 15 Mann damals in der Brauerei uns gar nicht zugetraut haben, dass wir jetzt ein nationales oder ein internationales Produkt entwickeln wollen. Und so haben wir Bionade eigentlich immer als Lizenzmodell gedacht. Und aus der Idee, wir wollen Cola und Co. was Sauberes entgegensetzen, und zwar mit der nationalen Schlagkraft von regional großen Brauereien.
Ja.
In Summe mit, es soll gut für Kinder sein, sprich, es soll alles drin haben, was Limonaden sonst so gesundheitsschädlich macht für Kinder. Das soll alles wegbleiben. Und die Tatsache, dass wir das in der Brauerei entwickeln wollten, hat dann zum Schluss doch dazu geführt, dass wir für die Entwicklung des Produktes über 10 Jahre gebraucht haben.
Krass.
Und das war aus rückblickender Sicht war das der totale Wahnsinn, weil wir jetzt gedacht haben, wir kriegen das irgendwie in einem Jahr hin oder in 2. Aber dass wir wirklich dafür 10 Jahre brauchen, war, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Und diese 10 Jahre waren dann auch so, dass wir, also nach 10 Jahren hat es dann geklappt, um das mal ein bisschen abzukürzen. Das war also ungefähr von 1985 bis 1995. Mhm. Und wir haben dann den großen Fehler begangen, zu glauben, dass wir es jetzt geschafft haben. Und sind dann natürlich sehr, ja, mit stolzer Brust sind wir zu den Brauereien gegangen und haben gesagt, guck mal, hier ist unsere Idee, wollt ihr da mitmachen? Das ist eine Limo nach dem Reinheitsgebot, die wir hier, ich sag mal, anderen Brauereien zur Verfügung stellen. Mhm. Und wir haben keine einzige Brauerei gefunden, die mitmacht.
Okay.
Die Tatsache, dass wir das jetzt als gesundes Kindergetränk vorhatten, sind wir zu, ja, ich sag mal, Sportvereinen, wir sind an Schulen, wir haben mit Kinderärzten gesprochen und haben gesagt, guck mal, hier ist Bionade als Getränkekonzept, es hat weniger Zucker, das hat nur ökologische Zutaten, da sind keine Säuren drin, die irgendwie gefährlich für Jugendliche sind. Habt ihr Interesse, sowas zu unterstützen? Haben die gesagt, nee, haben wir nicht. Ja?
Okay.
Und das war für uns, die totale Katastrophe, weil wir jetzt eigentlich gedacht haben, wir haben das Problem gelöst, also geht es jetzt richtig ab. Und dass wir in dem Moment, wo wir das Produkt hatten, eigentlich erst losgeht, nämlich dass man das dann auf dem Markt erfolgreich etablieren muss, das wussten wir damals noch nicht, dass das eigentlich der Knackpunkt ist. Ja?
Ja.
Und jetzt standen wir im Prinzip da und haben 10 Jahre an einer Idee, die wir sensationell fanden, geforscht, haben ein Produkt entwickelt und hatten jetzt überhaupt keine finanziellen Ressourcen mehr, hatten keine guten Mitarbeiter mehr, weil die alle gegangen sind in den 10 Jahren, weil sie gesagt haben, dass wir machen das nicht mehr mit, dass ihr hier diese Brauerei vernachlässigt und gleichzeitig Geld für etwas ausgibt, was nachweislich nicht funktioniert. Und wir hatten jetzt auch nicht wirklich Kunden, die das haben wollten. Und das war für uns eine sehr ernüchternde und tragische Situation.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und, ja. Und interessanterweise ist aber der Erfolg von Bionade genau aus dieser Situation entstanden, weil wir dann gesagt haben, okay, was machen wir denn jetzt, wenn wir keinen finden, der mitmacht? Und dann müssen wir es ja irgendwie selber machen und haben dann beschlossen, es selber zu produzieren und in den Markt zu bringen, um auf diesem Weg irgendwie Erfahrung zu sammeln, vielleicht irgendwelchen Partnern zu zeigen, schau mal, das geht in gewisser Weise, um so im Prinzip weiter dran zu bleiben, weil wir waren von der Idee, dass ein gutes und sauber hergestelltes alkoholfreies Getränk eigentlich eine Lücke schließt, in der die Limonaden immer künstlicher geworden sind und alle anderen Getränke außenrum, also sowas wie Wasser, Saft, Bier, Wein, immer natürlich geblieben ist, aber diese Limonaden eben immer bunter und wilder geworden sind. Und wir waren so überzeugt davon, dass wenn wir da ebenfalls eine natürliche Alternative anbieten, dass das erfolgreich wird. Und dann haben wir beschlossen, wir gehen jetzt einfach selber in den Markt und hatten aber auch keinen rechten Erfolg mit unserer Idee, dass Kinder das irgendwie toll finden sollten, weil Kinder irgendwie, denen war das nicht süß genug. Dann war das, weil wir es selber produziert haben, in der Bierflasche mit einem Kronkorken drauf. Das heißt, viele Eltern hatten irgendwie die Assoziation, dass da vielleicht doch Alkohol drin war. Dann stand das im Getränkemarkt, stand das immer bei Corona. Ja, Corona war damals das einzige Produkt, was auch in so einer durchsichtigen Glasflasche war. Und dann haben die Getränkehändler das dahingestellt und dann haben die Leute gedacht, das ist doch ein Bier. Also es war sehr schwierig. Und wir haben aber beschlossen, wir bleiben da dran und wir gucken einfach mal, wo geht. Und dann haben wir festgestellt, dass es die Kinder immer noch nicht mögen nach ein paar Jahren, aber dass es sowas gibt wie neugierige, offene Szenen, die das durchaus gut finden. Ja, also das war zum Beispiel sowas wie die Werberszene in Hamburg, es waren Journalisten, es waren auch viele Studenten, die das plötzlich interessant fanden. Und für uns war das aber insofern ein ziemliches Problem, als dass wir ja jetzt nichts Kurzfristiges machen wollten, was irgendeinen Hype bedient, sondern wir wollten ja ein ganz konservatives, solides, nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln, was im Sinne von Familienstrategie über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hält. Und dass wir jetzt plötzlich sowas wie eine Hipsterbrause sind, das wäre für uns überhaupt nicht denkbar gewesen. Insofern haben wir das, ich sag mal, eigentlich links liegen lassen, dass diese Leute das getrunken haben. Und haben dann aber gemerkt, okay, da trinken immer mehr davon, Bionade. Und dann haben wir kurzerhand die Strategie entwickelt, dass wir uns weiterhin so benehmen, als wären wir eine gesunde Kinderlimo. Das heißt, wir haben alles, was wir gemacht haben, auch mit Kindern gemacht. Wir haben in Umweltbildung mit Kindern investiert. Wir haben Dinge unterstützt, wo Kinder und Jugendliche gefördert werden. Und das fanden jetzt die Konsumenten ebenfalls total hip und interessant. Mhm. Und dann haben wir einfach die Strategie entwickelt, dass wir so lange bei den Hipstern und bei den Werbern und bei den Studenten bleiben, bis sie selber Kinder bekommen. Und dann sind wir erstmalig auch bei den Kindern. So, das war so ein bisschen abgekürzt, die Idee. Und interessant ist, dass eigentlich, wenn man jetzt nüchtern drauf guckt, unsere ganze Idee gefloppt ist, was wir eigentlich machen wollten. Bionade aber trotzdem ein sehr großer Erfolg geworden ist. Und dafür möchte ich auch immer wieder werben, dass es einfach Wegstrecken im Leben gibt oder Kreuzungen, wo die eigene Vorstellung sich nicht unbedingt deckt mit dem, was der Verbraucher jetzt gerne haben will oder der Zeitgeist. Wenn man aber trotzdem bei seinen Werten bleibt, dann kann das durchaus auch sehr erfolgreich werden. Ne?
Ja, also ich finde das, Peter, ich finde das eine richtig coole Story. Ich habe bewusst jetzt auch nicht immer dazwischen gekrätscht und dazwischen geredet. Wir sind ja noch lange nicht fertig mit der Story. Aber lass uns trotzdem kurz an der Stelle mal Pause drücken, im Sinne von, dass ich dir ein paar Fragen stelle zu dem, was du gerade gesagt hast. Also erstmal finde ich super spannend auch die Formulierung, das war die Idee der gesamten Familie, diese Limo nach dem Reinheitsgebot. Wie kann ich mir das vorstellen? Wart ihr immer so ein eingeschworener Haufen, der schon immer von klein auf irgendwie zusammengehalten hat und es war immer klar, wir als Familie machen zusammen Business? Mhm. War das so? Kann man sich das in die Richtung vorstellen?
Ja, so kann man sich das vorstellen. Also ich bin mit meinem Bruder zusammen, der 3 Jahre jünger ist, in der Brauerei aufgewachsen. Mhm. Das war als Kind toll, ja, weil es war ein riesiger Abenteuerspielplatz. Wir hatten Gabelstapler, wir hatten Garnituren, aus denen wir uns Schanzen bauen konnten. Wir sind auf Rollbändern rumgefahren, auf Paletten rumgeklettert, aber wir mussten auch sehr viel mitarbeiten. Mhm. Und in so einer, ich sag mal, in so einem Familienbetrieb dreht und unterwirft sich eigentlich alles dem Betrieb. Und mit diesem Verständnis sind wir eigentlich groß geworden. Also für uns war das völlig normal, dass es immer um die Sache geht. Und als klar war, der Betrieb hat keine Zukunft in der Bierproduktion, da wo er ist, weil den kann man ja jetzt schlecht woanders hinbringen, war für uns eigentlich klar, dass wenn wir weiterhin in diesem Betrieb und von diesem Betrieb leben wollen, dann müssen wir ein Modell entwickeln, das nachhaltig über viele Generationen wirken kann. Insofern war das immer ein gemeinsames Verständnis. Und das war dann auch letztendlich in diesen 10 Jahren Entwicklung auch sowas wie ein Netz, das immer die aufgefangen hat, die gesagt haben, also ich weiß jetzt nicht, ob das noch was wird. Also in der Familie waren auch immer Leute dabei, die gesagt haben, komm, wir schaffen das oder komm, ich übernehme mal, mach du mal, denk du mal an was anderes. Und so war es immer der gemeinsame Geist oder der Wille von der Familie, der das Ding in die Welt gebracht hat.
Super schön finde ich das. Wie groß war dieser Kern, der das gepusht hat und aufgebaut hat? Wie viele Leute waren das ungefähr in der Familie?
Also das war mein Bruder und ich. Wir haben logischerweise eine Mutter, ja. Die ist die Brauereibesitzerin gewesen. Mhm. Und unser Stiefvater, der Erfinder und Entwickler von Bionade. Und wir vier haben das im Prinzip in die Welt gebracht.
Mhm. Cool. Mhm. Auch schön. Du hast diese 10 Jahre, also lass uns gleich mit der Story weitermachen. Ihr machst ja mittlerweile in der gleichen Branche, behaupte ich jetzt einfach mal. Korrigiere mich später, wenn das anders ist, aber in der gleichen Branche neue Dinge. Aber lass uns kurz nochmal bei Bionade bleiben. 10 Jahre Entwicklung hast du gesagt. Ihr seid alle Braumeister, hast du ebenfalls gesagt. Warum hat das so unerwartet lange gedauert, dieses Produkt fertigzustellen? Was lief da schief, in Anführungszeichen?
Also die, wir haben die Idee von dem, also wenn man etwas braut oder wenn man Braumeister ist, dann macht man aus einem natürlichen Rohstoff mit Hilfe von Mikroorganismen etwas anderes. Ja? Mhm. Mhm. Beim Bierbrauen macht man das mit Hefen. Und diese Hefen machen aus dem, was man da im Sudhaus als flüssige Basis herstellt, machen die im Prinzip Alkohol. Und dieses Gemisch von dieser Flüssigkeit, in dem jetzt die Hefen Alkohol produziert haben, ist letztendlich Bier. Wenn man jetzt die Idee hat, an diesem Ort ein alkoholfreies Getränk zu machen, auch durch Fermentation, dann braucht man dafür andere Mikroorganismen. Also es gibt zum Beispiel Essigsäurebakterien oder Milchsäurebakterien, die fermentieren ein anderes Produkt außer Alkohol. Mhm. Und die Problematik ist, dass die Hefen, die man zum Bierbrauen benutzt, sowas wie die erfolgreichsten Mikroorganismen sind, die es gibt. Das heißt, die fressen allen anderen alles weg, bevor die überhaupt merken, dass was zu fressen da ist. Ja? Okay. Das heißt, die Gefahr, dass alles umkippt und doch wieder irgendeine Art Alkohol wird, die war immer sehr, sehr groß. Okay. Und weil wir gesagt haben, wir wollen das eigentlich als Franchise-Modell anderen Brauereien zur Verfügung stellen, wollten wir jetzt natürlich die Eintrittsschwelle so niedrig wie möglich halten. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie mit Apparaturen, die in der Brauerei sind, versuchen herzustellen. Mhm. Und dieser Twist, dass wir sagen, das muss eigentlich in dem Umfeld dieser gefräßigen Hefen stattfinden, der hat dazu geführt, dass es eigentlich 10 Jahre lang immer so was Ähnliches wie Bier geworden ist, bis wir den Trick raus hatten, wie wir die Hefen draußen lassen. Ja? Und das hat im Labor, wo man jetzt unter viel sauberen und sterilen Bedingungen arbeiten kann, ungefähr einen Monat gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Und in einer Brauerei dann doch fast 10 Jahre. Das war für uns, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir wahrscheinlich nicht angefangen. Das muss ich ehrlich sagen, ja.
Ja, das ist aber oft so. Und den Satz höre ich voll oft, auch bei Unternehmern, die hinten raus, ähnlich wie du, echt erfolgreich geworden sind. Der Satz kam tatsächlich öfter schon vor in diesem Podcast auch. Mhm. Hätte ich das gewusst, hätten wir nie damit angefangen. Aber am Ende des Tages war es halt dann doch eine Erfolgsstory.
Ja.
Was glaubst du, waren die Gründe für die Absagen, die ihr am Anfang bekommen habt? Du hast ja gesagt, das Produkt war da, hattet aber nicht gewusst, dass damit eigentlich die Arbeit jetzt erst anfängt, im Sinne von, wir müssen Vertrieb machen.
Ja.
Was hat dazu geführt, deiner Meinung nach, warum am Anfang das keiner haben wollte?
Also wenn man zurückgeht, 1995, das war jetzt eine Zeit, da waren viele noch gar nicht geboren, die den Podcast hier hören. Es war die Zeit, als die ersten Limonaden überhaupt außer Cola, Fanta und Sprite, also Cola, Orangen- und Zitronenlimonade so kreiert wurden. Das heißt, es gab sowas wie Erwachsenengetränke. Das war Bier und Wein, und Erwachsene haben dann, wenn sie keinen Alkohol getrunken haben, entweder Cola oder Wasser getrunken. Und da gab es Getränke für Kinder, und das war jetzt Fanta und Sprite oder Orangen- und Zitronenlimonade. Und Brauereien sind sehr konservativ und traditionell denkende Unternehmen, und die auch sehr mit Werten, mit Historie arbeiten. Und wenn du irgendwo ein Brauereifest hast, dann fährt da immer ein Pferdefuhrwerk, irgendwelche Holzfässer. Also die sind sehr traditionell verbunden.
Okay.
Und das Wagnis, sich auf ein neues Feld zu begeben, wo man zeitgemäße Getränke herstellt, das war teilweise mit ihrer langfristigen und traditionellen Denke unvereinbar. Also die haben einfach gesagt, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass wir jetzt plötzlich alkoholfreie Getränke herstellen. Und Und es war natürlich auch die Zeit, es war kurz nach der Grenzöffnung, ja, 89 ist die innerdeutsche Grenze gefallen. Und das waren auch, ich sag mal, durchaus sowas wie Wildwestjahre für Brauereien. Also ganz viele Westbrauereien sind jetzt nach Ostdeutschland gegangen, haben da Tochterunternehmen gegründet und die Nachfrage nach gutem Bier war so hoch, dass auch viele Brauereien gesagt haben, also weißt du was, die Idee, damit beschäftigen wir uns irgendwann mal, aber jetzt wollen wir eigentlich Bier verkaufen. Ja, also der, ich sag mal, der State, in dem die Leute waren, war pro Bier und anti was Neues machen. Das, und das ist aber die, also meine Erfahrung war, dass man oder dass sich viele Unternehmen eigentlich viel zu spät mit Verjüngung oder Innovation beschäftigen. Eigentlich sollte man sich mit Innovation beschäftigen, wenn es einem richtig gut geht. Und nicht, wenn es einem richtig gut geht, sagen, mir geht es richtig gut, damit muss ich mich nicht beschäftigen. Das ist genau der Fehler. Ja? Und Brauereien sind jetzt auch, also der Brauereibesitzer war früher einer der angesehensten Leute am Ort. Und die haben schon einen Dünkel, dass sie sich nicht unbedingt mit allem beschäftigen wollen. Insofern war das einfach der, ich sag mal, der Sparte geschuldet, wo wir gedacht haben, okay, das passt eigentlich zu der Idee, wir setzen Cola und Co. was entgegen, weil neben Coca-Cola, die jetzt eine, oder Cola allgemein, die jetzt eine wahnsinnige Distributionskraft haben durch eine eigene Flotte, die sind an jedem Verkaufspunkt, den es gibt, ja, ob du zum Bäcker reingehst, ob du in den Drogeriemarkt gehst, ob du in den Supermarkt gehst, ob du in die Kneipe gehst, überall gibt es das. Und dem hat eigentlich nur eine Brauerei was entgegenzusetzen, die jetzt auch eigentlich an all diesen Orten ist. Und das war für uns auch an Schlagkraft die Idee, dass wir damit ein Pendant bilden, aber die Brauereien wollten es einfach nicht. Und ja, und so war das eine Mischung aus Zeitgeist und vielleicht auch, ja, ich sag mal, nicht an die Sache glauben. Also es passiert ja viel jeden Tag und auch wir waren jetzt eins von, keine Ahnung, 100 Produkten oder Ideen, die in dieser Zeit entwickelt wurden. Und die Frage, auf welches Pferd setzt man oder welche Idee setzt sich durch, die, das weiß man immer erst hinterher. Und insofern waren wir vielleicht ein bisschen, vielleicht hatten wir eine falsche, ja, wie sagt man, sowas wie eine falsche Reputation, dass man uns wirklich geglaubt hat. Ja? Und all diese Gründe haben aber zum Schluss dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir machen das ganz alleine. Und hatten dann natürlich den großen Vorteil, dass wir diesen ganzen, warte mal, ich muss das mal hier, plimmt immer so irgendwas auf, Entschuldigung.
Alles gut.
Und hatten dann aber natürlich in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt selbst, jeden Gestaltungsspielraum und konnten es genauso machen, wie wir geglaubt haben, dass es richtig ist. Ja? Und das war jetzt auch viel wert rückblickend gesehen.
Ja. Ja, ich sage auch immer, es hat immer irgendwie alles seinen Sinn. Und ich glaube auch, es ist öfter der Fall, dass man manchmal mit einer Innovation in Anführungszeichen...
Jetzt bist du leider weg.
Hörst du mich noch, Peter? Hallo?
Jetzt höre ich dich wieder gut, ja. Ja.
Okay, okay, gut. Weil da war die Verbindung wahrscheinlich kurz weg. Einfach wieder schreien, wenn ich wieder weg bin. Was ich sagen wollte, war, dass es öfter der Fall ist. Habe ich auch schon in der Vergangenheit wieder wiederkehrend gehört in diesem Podcast auch, dass manchmal Dinge zu früh da sind für den Markt. Und ich glaube, das kann man mit euch so ein bisschen vergleichen auch. Da wart ihr mit eurer Innovation von der Limo nach dem Reinheitsgebot auch vielleicht einfach zu früh für die fürs Mindset der damaligen Getränkebranche. Ja. Und was ich auch spannend finde, was du gesagt hast, Peter, war dieses, wenn es dir gut geht, genau dann solltest du über Innovation nachdenken und nicht erst, wenn es dir schlecht geht. Erinnert mich immer so an Nokia gefühlt. Immer wenn jemand sagt, das haben wir immer so gemacht, das ist für mich so der tödlichste Satz, der in einem Unternehmen gesprochen werden kann.
Absolut.
Und dann sage ich immer, du klingst wie ein Nokia-Manager. Ich glaube, das ist echt wichtig, was du gerade gesagt hast. Aber gut, wir sind jetzt an dem Punkt, Bionade funktioniert erfolgreich, habt es aber dann trotzdem irgendwann abgegeben.
Ja.
Was war der Grund dafür?
Ja, wir hatten, wir sind ja oft gefragt worden, wie groß Bionade werden soll oder was wir so für Ziele haben. Mhm. Und für uns war immer das Ziel, Bionade soll so groß werden wie Fanta. Ja, also Fanta war für uns so die Benchmark. Das kommt von Coca-Cola, ist die bekannteste Orangenlimo, die es in Deutschland gibt. Und wir haben gesagt, warum soll das nicht so groß werden wie Fanta? Haben dann von allen irgendwie immer so einen geistigen Vogel gezeigt bekommen, wie wir irgendwie glauben können, dass wir jemals so groß werden. Und dann sind Dinge passiert, die jetzt auch dazu führen, dass Sachen erfolgreich werden. Die haben mit dem Zeitgeist zu tun. Und zwar sind jetzt Sachen passiert, die diese Idee von Bionade als, ich sag mal, als Produkt verstärkt haben. Und zwar gab es relativ viele Lebensmittelskandale. Und diese Lebensmittelskandale haben dazu geführt, dass sich sowas wie ein Bewusstsein für gute Produkte entwickelt hat bei den Verbrauchern und dass Verbraucher und Medien irgendwie gesagt haben, also so wie diese Kühe jetzt da, wenn man jetzt bei der BSE-Krise zum Beispiel bleibt, so wie diese Kühe da jetzt rumrennen, das will ich eigentlich nicht essen, das Fleisch. Ja? Also ja. Und darauf hat man als Einzelunternehmen keinen Einfluss. Man muss eigentlich warten, bis der Zeitgeist oder bis der, bis der Mindset kommt. Und der Mindset kommt oft, wenn man es in irgendeine Richtung übertreibt. Und wir waren jetzt ziemlich sicher, dass auch irgendwann dieses Bewusstsein für saubere Produkte kommt und hatten jetzt diese Lebensmittelskandale als Unterstützung und sind auf dieser Welle auch sehr groß geworden. Also dieses Thema Bio ist wirklich relevant geworden. Es gab dann sowas wie Bio-Supermärkte. Aus Öko ist Bio geworden. Bio ist plötzlich vom Design her schöner geworden. Bio war für alle da und nicht nur für Weltverbesserer. Und Bio wollte jetzt jeder, der irgendwas verkauft hat, zeigen, dass er das auch führt. Und da war natürlich die Bionade als Bioprodukt jetzt sowas wie ein der kürzeste Weg, wenn man nachgedacht hat. Und so sind wir in die Deutsche Bahn reingekommen, die jetzt plötzlich beschlossen hat, sie muss sich mit dem Thema beschäftigen. So sind wir bei den Supermärkten gelistet worden. Und wir sind immer größer geworden und waren dann irgendwann 2007 wirklich so groß wie Fanta. Und dann ist Coca-Cola gekommen und hat uns gefragt, ob wir nicht verkaufen wollen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, nö, wollen wir eigentlich nicht. Und an dem Moment, als alles gut war, ist ein befreundetes Unternehmen, den wir als Gesellschafter mit reingenommen haben, nämlich ein Mineralbrunnen, fast insolvent gegangen.
Okay.
Und zwar hat der durch sehr hohe Investitionen, also damals ist der ganze Markt in diese PET-Flaschen gegangen, es ist sehr stark über die Discounter Billigwasser in den Markt gekommen und dieser Brunnen ist relativ stark unter Druck gekommen, weil er im Prinzip fast keinen Deckungsbeitrag mehr erwirtschaftet hat. Und dann sind die Banken auf uns zugekommen und haben gesagt, also passt auf, dieser Partner von euch, der hat Probleme. Unser Sanierungskonzept ist, dass der Anteil, den er an der gemeinsamen Vertriebsfirma Bionade hat, dass der verkauft wird. Und dann haben wir gesagt, das ist ja super, den kaufen wir. Ja?
Okay.
Also dann haben wir wieder 100%. Wir hatten schon immer 100% von der Herstellung. Wir waren Patentinhaber. Wir hatten die Brauerei als Abfüller. Und wir haben mit diesem Brunnen zusammen eine Vertriebsfirma gegründet und haben gesagt, okay, wenn wir da auch wieder die Anteile kriegen, dann gehört uns wieder alles. Ja, also sind wir zu einem Bekannten von mir gegangen und haben gesagt, sag uns doch mal, was so ein Anteil wert ist, dass wir den Banken dann ein Angebot machen können.
Ja.
Und dann hat sich herausgestellt, dass wir ungefähr um den Faktor 10 zu niedrig waren für das, was die Banken sich vorgestellt haben. Und die Banken haben gesagt, also es interessiert sie nicht, dass das Angebot, das wir geben, wir verkaufen an denen, der am meisten bietet. Und das war ein großer Konzern, der das richtig interessant fand, Bionade. Das war auch, also jede Brauerei hat gefragt, ob sie sich bei uns beteiligen kann. Das war wirklich ein sehr interessantes Firmchen. Ja,
ja, ja. Ja.
Und das hat sich jeder auch gerne, hätte sich auch gerne so eine Beteiligung, das hat, hätte sich schon gut gemacht. Und, und dieser Konzern hat es dann eben hingekriegt. Und plötzlich hatten wir als Mitgesellschafter einen Konzern.
Okay.
Und das war für uns erstmal, ja, ich sag mal, gar nicht so schlimm, weil wir gedacht haben, okay, das ist ein Unternehmen, die haben viel Ruhe, die haben sehr viel Vermögen, die wissen, wie man Marke macht, die sind in ganz Europa unterwegs. Das ist eine Riesenchance für Bionade. Und was wir völlig vernachlässigt haben, war die Tatsache, dass mit diesem Konzern auch eine ganz neue Kultur mit ins Unternehmen kommt, die jetzt viel konservativer denkt, die sehr viel kürzere Schritte macht, die dieses Waghalsige, was uns jetzt eigentlich getrieben hat, also wir wollten permanent Innovationen entwickeln, wir wollten einfach die Limonadenwelt immer bunter und lustiger machen, und dieser Konzern hat jetzt natürlich ganz andere Prioritäten gehabt, und irgendwann haben wir gemerkt, okay, wir verstehen uns eigentlich gar nicht mehr. Also wir verstehen im wahrsten Sinne des Wortes nicht, was die uns sagen wollen, und wir haben das Gefühl, dass wir nicht verstanden werden bei ihnen. Also es war sowas wie wenn bei Star Trek zwei Kulturen aufeinandertreffen, die erstmal gucken müssen, wie man miteinander zurechtkommt, und das hat zum Schluss auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, das funktioniert nicht.
Ja.
Und irgendwann ist mein Bruder und ich haben wir gesagt, okay, wenn es nicht funktioniert und dieser Konzern hat es nicht mehr hergegeben, dann müssen wir aus unserem Unternehmen gehen. Und das war für uns erstmal ein unvorstellbarer Schritt, weil wir haben es ja nicht gemacht, um es zu verkaufen.
Ja. Ja?
Und als Braumeister, der jetzt genau das entwickelt hat, was sein Traum war, nämlich sowas wie Bier 2.0 und da auch wir hatten ein ordentliches Gehalt, wir waren der größte Arbeitgeber am Ort, wir haben tolle Projekte gemacht. Also wir konnten uns eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dieses Unternehmen zu verlassen, mussten das dann aber. Und das war für uns ein wahnsinniger Schritt, weil das kannst du dir auch nicht vorstellen, dass du dein eigenes Unternehmen verlässt, was du nie vorhattest. Und in dem Moment, wo du draußen bist, also wir haben dann natürlich angefangen und gesagt, also so wie das jetzt hier läuft oder so, wie sich Bionade auch jetzt benimmt, wir haben das auch vom Verbraucher wieder gespiegelt bekommen, dass die das doof finden, ja, dass ihre Bionade sich jetzt so verhält wie ein Großunternehmen, was wir auch getan haben,
ja.
Was, ich sag mal, weil Bionade ein sehr emotionales Produkt war, immer auch mit einer emotionalen Reaktion verknüpft war. Also die Leute waren dann sowas wie beleidigt, haben uns beschimpft und haben zum Boykott aufgerufen und lauter solche Sachen.
Okay.
Und irgendwie hatten wir das Gefühl, okay, das ist nicht mehr das, was wir irgendwie gut finden.
Ja.
Und haben dann beschlossen, wir gehen da raus. Sind da auch rausgegangen, ohne viel Geld dafür zu bekommen. Und standen jetzt plötzlich da und haben gesagt, ja, was macht man jetzt? Ja?
Ja, ja.
Also plötzlich stehst du ganz alleine da und stellst dir die Frage, was kann ich denn überhaupt oder was mache ich denn jetzt? Ja.
Ja.
Wir haben kein Geschäftsführergehalt mehr bekommen, wir hatten keine Autos mehr, wir hatten keine Sekretärin mehr, wir hatten keine Schlosserei mehr, wir hatten keine Kunden mehr. Und plötzlich standen wir ganz alleine da und haben gesagt, ja, und nu? Und das war ein sehr interessanter Moment in meinem Leben, muss ich sagen. Weil man von dem, was wir mit Bionade erlebt haben, eigentlich davon ausgehen kann, dass man so viel Selbstbewusstsein hat, dass man sagt, okay, ich kann ja eigentlich alles. Ja? Wo ist das nächste Abenteuer? Aber das genaue Gegenteil ist passiert. Wir sind sehr in uns gegangen und haben uns wirklich sehr in Frage gestellt. Waren das jetzt eigentlich wir, die das groß gemacht haben, oder waren wir nur sowas wie Geburtshelfer und das war dann der Zeitgeist, der das eigentlich beflügelt hat? Also wir haben uns immer mehr in Frage gestellt.
Okay.
Und ich habe gemerkt, wie viel Energie einen das kostet, wenn man jetzt plötzlich ganz alleine dasteht. Ja?
Ja.
Und die Familie war dann auch so, also unsere ganze Familie hat eigentlich sehr, sehr schnell beschlossen, dass wir über 40 Jahre lang so eng zusammengearbeitet haben, dass wir jetzt erstmal nichts mehr zusammen machen. Ja?
Okay.
Das war sowas wie, also das Erste, was mein Bruder zu mir gesagt hat, hat gesagt, Peter, sei mir nicht böse, aber lass uns mal nicht was gleich zusammen machen. Ja?
Ja.
Weil jeder auch dann so seine Ruhe gebraucht hat und du sitzt wirklich da und denkst dir, okay, was ist denn jetzt? Ja? Und diese Situation kostet einen wirklich Kraft, weil niemand da ist, der einen bestärkt. Es ist auch kein Netz da, das dich auffängt. Du fragst dich, war das ein Fehler, war das kein Fehler? Und in diesem Moment ist mir dann Gott sei Dank, ich sag mal, ein Produkt in die Finger gekommen, das jetzt zwar nicht so war wie Bionade, aber auch aus natürlichen Rohstoffen gemacht wurde. Und lustigerweise war das ein Produkt, das dem Organismus von innen heraus befähigt, selber mehr Energie zu produzieren. Es ist also kein Produkt, das jetzt von außen mit Koffein oder Taurin oder mit irgendwelchen künstlichen Stoffen pusht, sondern es führt dazu, dass du eigentlich ja mehr Energie zur Verfügung hast. Und in dieser Situation, in der ich da war, habe ich auch am eigenen Leib verspürt, welche Kraft das Produkt hat. Und das hat mich jetzt sehr interessiert, weil mich schon immer fasziniert hat, dass Produkte, die eine Wirkung haben, wahnsinnig groß geworden sind. Ja, also Cola, Kaffee, das sind Wirkprodukte und die sind riesig groß. Und dieses Thema, dass Leute mehr Energie haben wollen, ist jetzt auch relativ positiv besetzt. Und das hat mich eigentlich, ja, ich sag mal, so fasziniert, dass ich beschlossen habe, damit völlig neu anzufangen. Und habe dann ein Unternehmen gegründet, das null Mitarbeiter hatte, mit einer Marke, die keiner gekannt hat, mit einem Produkt und einer Wirkung, die keiner gekannt hat. Und ich hatte keine Kunden und keinen Vertrieb. Ja, das war also die neue Situation und von der.
Wann war das ungefähr, Peter?
Das war dann Ende 2014, Anfang 2015. Aus Bionade bin ich rausgegangen Anfang 2012. Ich habe mir also wirklich so knapp 1,5 Jahre Zeit gelassen, das, ich sag mal, zu überlegen, was ich glaube, was richtig ist. Habe in der Zeit auch ein anderes Projekt in die Tat umgesetzt, das ich eigentlich bei Bionade machen wollte. Nämlich haben wir die Sustainable Business Angels kreiert. Und zwar wollten wir Unternehmen, die Nachhaltigkeit im Unternehmenskonzept implementiert haben, beratend zur Seite stehen, um ihnen bei Dingen, die während der Unternehmensgründung bis zur Markteinführung kommen, zu helfen. Ja, weil wir als Bioprodukt jetzt uns auf vielen, vielen Wegen im Neuland bewegt haben, haben wir gesagt, es muss ja nicht jeder selber lernen, diese Erfahrung. Man kann ja das, was man sowieso macht an Erfahrung, das kann man ja unterstützen und ein bisschen drüber helfen. Und dann habe ich über ein Jahr dieses Sustainable Business Angels gemacht, allerdings unentgeltlich und ohne meine ganzen Mitarbeiter. Ja, wir wollten das ja als Bionade mit einem Produktionsleiter, mit einem IT-Leiter, mit einem Nachhaltigkeitsleiter, wirklich mit einem großen Team diesen Unternehmen helfen. Und plötzlich war ich ganz alleine und das war dann auch sehr aufwendig. Wir haben es dann gemacht und haben auch tollen Unternehmen geholfen, ihren Weg zu gehen. Und dann habe ich aber Ende 2014 beschlossen, dass dieses Produkt, was ich über 1,5 Jahre dann auch an mir selbst getestet habe und ausprobiert habe, habe ich beschlossen, damit gehe ich jetzt in den Markt. Das will ich jetzt nochmal wissen.
Und das ist das Projekt, was du heute auch aktuell
Genau.
führst und machst. Wie sprichst du das auf? Injure heißt es, ne?
Genau, es heißt Inju.
Inju, ja.
Und schreibt sich INJU und soll im Prinzip auch sagen, dass alles, was du sein kannst, steckt in dir. Und dass jeder seinen eigenen individuellen Weg findet, wie er ich sag mal, ein Leben führen kann, indem er in seiner Kraft bleibt und die Dinge, die er gut machen kann, das ist im Prinzip so ein bisschen die Haltung und Philosophie des Unternehmens. Und dafür haben wir ein Produkt entwickelt, das wir selber Natural Cell Tonic nennen. Das ist also ein aus Naturstoffen mit Propolis, Ginseng, Kurkuma und Q10 hergestelltes Produkt, was in der Zelle bei den Kraftwerken ansetzt und sowas wie mehr Energie auf Vorrat produziert. Und das Ganze haben zwei Schweizer Pharmazeuten mitentwickelt, die uns im Prinzip dabei unterstützt haben, wie man das optimal bioverfügbar machen kann.
Wo gibt es das zu erwerben? Ist das überall in Getränkemärkten?
Das gibt es bei uns im Shop. Wir sind also noch weit weg von dem Stand, dass man das im Getränkemarkt bekommt. Das gibt es bei uns im Internetshop. Und wir haben das in drei verschiedenen Produkten gemacht. Zwei sind sowas wie ja, unmittelbare Energie, die man entweder auf körperlicher oder geistiger Ebene braucht. Und ein Produkt ist für das Immunsystem und den Organismus, was man als so eine Art Kur nimmt. Und die Produkte helfen und wirken sehr, sehr gut, aber sie haben eben nicht diese pushende Wirkung, wie man sie jetzt zum Beispiel von Energy Drinks kennt oder von einem doppelten Espresso, sondern ich sag mal, im besten Fall stellen sie dir die Energie zur Verfügung, die du für die Leistung brauchst, und du hast im Nachgang gar nichts gemerkt, weil es nicht anstrengend war. Ja, ist also eine ganz neue Wirkung. Und diese neue Art von Wirkung, dass es dich im Prinzip eher verwurzelt und in der Bahn hält, als dass es dich aus der Bahn schmeißen kann, das finde ich total interessant und das finde ich auch zeitgemäß, weil wir eigentlich viel zu viele Dinge haben, die uns permanent aus der Bahn werfen können und wir eher Dinge brauchen, die uns wieder ausbalancieren und festigen, möchte ich mal sagen. Und auch, und das ist natürlich mein Ding, aus der Natur kommen. Ja, also ich setze auf Propolis und Ginseng statt auf Taurin und Koffein, so möchte ich mal sagen. Weil das eben auch Stoffe sind, die jetzt in sehr, sehr vielen Kulturen über sehr, sehr viele Jahre schon erfolgreich eingesetzt wurden. Und neben diesen, ich sag mal, neben diesen Inju-Produkten, die man jetzt unter www.inju.com sich anschauen oder auch bestellen kann, haben wir, weil was ich am besten kann, sind eben, Peter, du bist doch der Limonadenmann, haben wir einen Effekt, nämlich, dass man länger aufmerksam bleiben kann, in ein Erfrischungsgetränk getan. Und das haben wir Flash genannt. Und dieses Flash wollen wir im Prinzip überall da platzieren, wo es um das Thema wach geht und wach ohne Koffein als Alternative zu Cola, Kaffee und Co. Ja, also wir wollen da mit den Unternehmen kommen. Wir sind in sehr vielen Besprechungsorten schon, ob das jetzt Hotels sind, ob das irgendwelche Tagungen sind. Es ist also ein Produkt, das man tagsüber konsumiert und das man wirklich als Alternative zu Kaffee oder Energydrinks konsumieren kann. Und das ist natürlich auch aus der Sicht, was ich gerne mache, was Neues, Interessantes. Das ist nämlich eine Wirkung, die man sonst nur von eher ungesunden Produkten kennt, jetzt auf etwas Gesundes transferiert wird.
Ja.
Und damit sowas wie eine neue Form von Energy Drink oder Energetisierung als Alternative angeboten wird. Und das finden die Leute sehr angenehm und sympathisch und das funktioniert relativ gut. Ja,
ja das kann ich mir vorstellen. Also inyou.com und Flash, wo findet man Flash, war das, ne?
Genau, es gibt auch eine Seite, die heißt flash.inyou.com, aber auch auf inyou.com findet man Flash.
Ja.
Insofern, wer es nicht findet, der kann gerne über euren Podcast oder über info@inyou.com mir eine E-Mail schreiben, dem erklären wir alles, was wir machen.
Mhm. Ja, ich pack das in die Shownotes, also das dürfte kein Problem sein. Mit einem Klick, liebe Zuhörer, seid ihr dann auf inyou.com und könnt euch die ganzen Produkte da anschauen. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall ein paar ausprobieren und werde dir berichten, Peter.
Super.
was es mit mir macht und wie es mir schmeckt, aber ich bin optimistisch. Was ich spannend fand, das hast du so in so einem Nebensatz gesagt, Peter ist der Limonadenmann. So wirst du in der Gesellschaft gesehen. Hast du mal überlegt zwischendrin, scheiß drauf, ich will gar nichts damit mehr zu tun haben und mach was komplett Neues, oder ist dein Herz wirklich bei Limonade und ja, dieser ganzen Getränkebranche?
Also das ist eine gute Frage. Also was ich auch gut kann, ist anderen Unternehmen oder anderen Leuten, die sagen, Mensch, wie würdest du das machen oder wie siehst du die Situation? Ich kann denen wirklich helfen, aber ich kann nur mein Herzblut in etwas reintun, das ich selber mache. Das habe ich gemerkt. Ja? Also für mich ist ganz wichtig, ob ich da, ich nenne das jetzt mal Leidenschaft oder auch Herzblut reinstecken kann. Aha. Und das kann ich nur in ein Produkt, das ich selber herstelle. Und nun habe ich leider nur Getränke herstellen gelernt. Und insofern bleibe ich immer bei Getränken, weil ich auch finde, dass ein Getränk auch immer es ist jetzt vielleicht ein komisches Wort dafür, ein gutes Lösungsmittel ist. Ja, also es bietet oft eine Lösung an. Mhm. Und ist ein hervorragendes Markenbildungsprodukt, weil Getränke sind Massengüter. Und sie können sowas, und das haben wir mit Bionade erlebt, sie können sowas wie ein Statement sein. Also man konsumiert heute auch, um ein Statement zu setzen. Ja? Es gibt hier in Berlin Produkte, die sehr, sehr viele Leute aus Haltungsgründen trinken und weil sie damit irgendwas sagen wollen. Und das finde ich sehr interessant und das funktioniert sehr, sehr gut bei Getränken, weil jeder Durst hat. Ja. Mhm. Und sind halt auch mit sehr vielen Sinnen erlebbar. Also es ist die Erfrischung oder das Erfrischungsgefühl ist auch ein sehr emotionales Gefühl. Also du kannst diese Produkte auch sehr gut emotional koppeln, was ich auch gut finde. Ja? Mhm.
Wie schätzt du den Getränkemarkt generell ein? Also du sagst, okay, zum einen kannst du es und hast du es gelernt und auch an die anderen Vorteile, warum du dich dem widmest, hast du gerade genannt. Wie schätzt du den Getränkemarkt generell ein? Ich kenne zum Beispiel den Nick Leclue ganz gut von True Fruits. Das dürfte dir was sagen, der war auch hier schon in dem Podcast. Oder ein Kumpel von mir, der macht Wiener Mie, die machen so Weinschorle. Wie schätzt du den Getränkemarkt ein? Der hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen verändert in den letzten Jahrzehnten, in denen du jetzt schon in der Getränkebranche bist. Ist die Marktbarriere hoch oder glaubst du, man kann relativ leicht in den Getränkemarkt reinkommen?
Also die Barriere ist sehr hoch, aus zwei Gründen. Also zum einen es leidet in Deutschland keiner mehr an Durst. Ja? Also es gibt viel mehr Angebot als Nachfrage. Das Zweite ist, dass daran sind wir vielleicht sogar ein bisschen selber mit Schuld. Also die Tatsache, dass Bionada erfolgreich geworden ist, hat dazu geführt, dass ganz viele Leute der Meinung sind, sie können das auch machen. Was ich toll finde, und so sind ja auch tolle Sachen entstanden. Also es ist sehr bunt geworden und das Angebot ist sehr groß. Hat aber dazu geführt, dass die großen Player, nämlich der Handel in Form von Getränkehandel und der Lebensmitteleinzelhandel, sehr zurückhaltend sind im Glauben daran, was funktionieren kann und was nicht. Also die Möglichkeit, in den Markt einzutreten, ist sehr, sehr schwer. Und ich bin ja jetzt jemand, den fast alle Getränkehändler und Leute, die mit Getränken was zu tun haben, kennen vom Namen her. Und auch ich tue mir schwer. Und insofern kann ich nur jedem raten, der Getränkemarkt ist ein übersättigter Markt, der, ich sag mal, vielleicht mit dem Bild gut zu beschreiben ist, Bikini hat toll und 1000 Hammerhaie unter einem. Und da springt man dann rein. Ja, also es ist wirklich ein gnadenloser Markt, der aber gleichzeitig alle Möglichkeiten offen hält. Ja, also die Tatsache, dass man heute nicht mehr weiß, ist es Cola und Co., die das nächste große Ding bringen, oder ist es irgendein Newcomer, von dem noch nie jemand was gehört hat, diese Chancengleichheit ist da. Und das macht es auch so spannend. Und so gibt es im Getränkehandel Leute, die sagen, wir sind offen für jede Innovation, weil keiner weiß, was als nächstes groß wird. Auf der anderen Seite ist es ein völlig übersättigter Markt. Ja? Ja. Und das ist immer der Nachteil. Und in diesen Markt etwas Neues reinzubringen, heißt, du musst einen, der sich am Markt bewährt hat, verdrängen. Und das kostet ja zusätzlich Kraft. Ja. Ja. Und aber es ist gleichzeitig ein wunderbarer Markt, der sehr bunt ist und mit ganz bunten Paradiesvögeln bestückt ist, ja.
Ja, ich schätze es aus der Distanz, ohne dass ich den Markt annähernd irgendwie kenne und auch gescreent habe, nehme ich das aber auch so wahr, dass das irgendwie ein bunter, verrückter Markt ist. Dein Name wird aber schon helfen, das eine oder andere Mal, ne? Wenn du sagst, hier, Kowalski hier, Bionade, das wird schon Türen öffnen, nehme ich an.
Genau, also ich krieg zumindest einen Termin. Und dann ist es aber auch, und das ist auch eine sehr interessante Beobachtung, und das würde ich auch gern als Erfahrung den Leuten mitgeben, man ist immer nur so gut wie das Produkt, das man gerade anbietet. Ja, also man kann sich nichts kaufen davon, dass man mal Bionade gemacht hat. Du musst dich so behandeln lassen, wie die Leute dein neues Produkt einschätzen, mit dem großen Unterschied, dass sie dir einen Termin geben.
Ja.
Aber die Tatsache, dass du kannst nicht an dem Erfolg anknüpfen, nur weil du mal was erfolgreich gemacht hast. Und das finde ich aber auch das Spannende. Ja,
finde ich schön, dass du das ansprichst. Peter, ich habe so viele Fragen eigentlich noch, aber wir müssen ein bisschen in der Zeit bleiben. Vielleicht holen wir das irgendwann nach. Ich würde gerne zum Abschluss dir eine Frage stellen, nach so einem Lebensmantra, gibt es einen Spruch, einen Satz, der dich vielleicht schon ein Leben lang begleitet, nachdem du auch immer handelst, der dir Kraft gibt, ja, der dich einfach wie so einen roten Faden durchs Leben begleitet?
Ja, es gibt es. Interessanterweise sind zwei alte Sprichwörter. Das eine heißt, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her.
Ja, das hat mein Vater auch immer gesagt.
Ja.
Ja.
Und der zweite heißt, in Zeiten großer Not ist der Mittelweg der Tod. Ja. Also wenn es wirklich an der Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen, muss man eine radikale Entscheidung treffen, die nicht der Mittelweg oder der Kompromiss sein kann. Das kann ich nur jedem empfehlen. Mit dem Mittelweg verlängerst du das Problem. Du denkst zwar immer, du hast es gelöst, aber dieser Spruch ist so wahr, du musst in großer Not eine Entscheidung treffen, der du dann auch gnadenlos nachgehst. Und die trifft man oft mit dem ganzen Körper. Das heißt, da spielt die Erfahrung und das Bauchgefühl eine wichtige Rolle, weil du den Ausgang ja nur schwer abschätzen kannst. Und das ist eigentlich auch, ich sag mal, auch eine Sache, die ich gerne weitergeben möchte. Die Leute sollen neben ihrem Verstand, neben ihrem eigenen Verstand auch auf ihr eigenes Bauchgefühl oder ihr eigenes Herz hören und sollten sehr viel mehr machen, was sie selber gut finden. Und das ist meistens das, wo die Leidenschaft dran hängt. Und das hat was mit, ja, mit dem zu tun, was man gerne macht. Ja.
Ja, ey, ich finde das zwei super Schlusssätze. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Und in der Zeiten der Not ist der Mittelweg der Tod.
Genau.
Ich glaube, darauf können wir den Sack zumachen. Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Da
Sehr
war
gerne.
unfassbar viel Wertvolles dabei. Ich verlinke alles, was du an Projekten machst, inyou.com, Flash und so weiter, in den Shownotes. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal live und in Farbe kennenlernen dürfen.
Ja, das würde mich auch sehr freuen. Und ich fand es ein sehr kurzweiliges Gespräch. Und danke sehr fürs Zuhören und freue mich, dass das die Leute so interessant finden.
Ja, das, also
Danke.
das, ich bin mir sicher, die Leute freuen sich auf die Folge und ich bin mir sicher, jetzt, wenn sie es hören, freuen sie sich auch, diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört zu haben. Peter, also, ich wünsche dir frohes Schaffen, viel Erfolg mit deinen Projekten und wir sehen uns ganz sicher bald mal live und in Farbe. Ich freue mich drauf.
Vielen Dank und dir und euch mit der Entrepreneur University auch alles, alles Gute und macht weiterhin Podcasts.
Ja, machen wir,
Ja?
versprochen. Danke dir. Bis dann,
Danke
Peter.
auch.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.